Das wollen wir versuchen, uns immer zu erhalten, dass wir Freiheit behalten und uns alles erlauben.
Alle Gedanken, die man dazu haben kann, die müssen eigentlich bei dem Menschen im Kopf entstehen, der sie aufnimmt, diese Geschichte.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knöter. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge von Freigeistern. Nach Lesen und Lesen lassen ist nun wieder das Freigeistern-Gespräch dran. Das durfte ich mit den AutorInnen Dieter Zipfel und Finn-Ole Heinrich führen. Und es war in diesen verrückten Zeiten nicht nur eine höchst willkommene Ablenkung, sondern immer auch so etwas wie eine Rückversicherung auf das, worum es wirklich geht, auf das, was zählt. Beim Schreiben, beim Lesen, beim Büchermachen, beim Reden und Nachdenken über die Kinder- und Jugendliteratur, über die Literatur, über die Macht des Betriebs, die Macht der Gewohnheit, der Erwartungen, der Verlage, der LeserInnen und über die Macht der Fantasie und der eigenen Ansprüche. Wir haben über das Selbstverständnis gesprochen, über Anerkennung und einmal mehr über die Abwertung der Kinder- und Jugendliteratur, denn es gab einen ziemlichen Eklat, und zwar ums blaue Sofa des ZDF, das in der kommenden Woche im Rahmen der diesjährigen Buchmesse Pop-Up in Leipzig wieder spannende Gäste aus der Literatur eingeladen hat. Aber weil Dieter Zipfel nur in Anführungszeichen Kinder- und Jugendliteraturautorin ist, durfte sie nicht mitspielen. Das ist ein Skandal. Für uns ist es Stoff zum Reden. Bevor wir damit gleich starten, möchte ich Dieter Zipfel und Finn-Ole Heinrich noch kurz vorstellen. Sie schreiben für Film und Theater. Finn-Ole Heinrich hat einige Bücher für Erwachsene geschrieben und sie schreiben beide Bilder-, Kinder- und Jugendbücher. Die sind sehr schräg, sehr witzig, haben immer ausgefallene ProtagonistInnen und ecken entsprechend in der Welt, wie die Erwachsenen sie sich vorstellen, an. Mit ihren Büchern haben Finn-Ole Heinrich und Dieter Zipfel auf Anhieb alle wichtigen Preise gewonnen, die die Kinder- und Jugendliteraturszene zu bieten hat. So wurden beide mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Und damit ihr wisst, wovon die Rede ist, möchte ich an dieser Stelle ein paar Titel nennen. Chronologisch fange ich an mit Frerk, du Zwerg von Finn-Ole Heinrich. Das Buch ist 2011 damals noch bei Bloomsbury erschienen und wurde eben gleich mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Es folgten von Finn-Ole Heinrich die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmidt in drei Bänden, nämlich Mein kaputtes Königreich, Warten auf Wunder und schließlich Ende des Universums. Illustriert wurden all die Titel von Ron Flügenring und das Außerordentliche, so viel nur an dieser Stelle, das zeigt sich überwältigend in Wort und Bild. Der Dreisprung aus fantasievoller Anarchie, Witz und Wärme gilt genauso für das Debüt von Dieter Zipfel, Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte, ebenfalls illustriert von Ron Flügenring. Davon habe ich bei Freigeistern schon geschwärmt. Dieter Zipfel wurde dafür unter anderem mit dem Kranichsteiner Literaturstipendium und mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet, eben preisgekrönt. Falls ihr die Bücher lesen oder nochmal lesen wollt, alle Titel erscheinen inzwischen im Hansa Verlag, so wie übrigens auch das neueste Buch von Dieter Zipfel, das gerade sozusagen druckfrisch erschienen ist, Brums. Sie nannten ihn Ameise, so der überaus vielversprechende Titel. Wen wundert's, Land auf, Land ab wurde dieses Buch schon wieder positiv besprochen. Und es war, vielleicht erinnert ihr euch ja, auch eines der Lieblingsneuerscheinungen meines letzten Gastes, Benno Hennig von Lange vom Jungen Literaturhaus Frankfurt. Und als sei das alles nicht schon genug, haben Finn-Ole Heinrich und Dieter Zipfel zusammen vor kurzem die Edition Huckepack im Mayrisch Verlag ins Leben gerufen. Sie schreiben und verlegen nun also über Spartengrenzen und alle möglichen anderen Grenzen hinweg. Denn bei all dem gilt, der Anspruch, Literatur zu machen, bedeutet, den LeserInnen Freiheit zu lassen und selbst frei zu bleiben. Wie das geht, dazu gleich mehr. Jedenfalls saß die Freiheit mit uns am Tisch und das ist in diesen Tagen eben Rückversicherung, Ablenkung, Trost, Hoffnung und ganz gewiss notwendig. Auch deswegen heißt die 35. Folge von Freigeistern nun frei bleiben. Und bevor es gleich losgeht, folgt an dieser Stelle wie immer das Auftaktgedicht. Das ist dieses Mal zugleich wieder eine Autorenlesung. Denn das Bilderbuch Schlafen wie die Rüben von Finn-Ole Heinrich und Dieter Zipfel ist sehr passend gereimt. Die Illustrationen sind von Tine Schulz und erschienen ist das Bilderbuch für Kinder ab 4 Jahren eben in der eigenen Edition bei Huckepack im Mayrisch Verlag. Ich habe es in der 16. Folge von Freigeistern besprochen. Damals bei Wortgeistern war der Dichter Arne Rautenberg mein Gast, nur falls ihr es nachhören wollt. Jetzt aber liest für uns das ganze Buch Finn-Ole Heinrich. Viel Spaß!
Bei uns zu Hause gibt's ein knallefestes Ritual. Jeden Abend immer gleich. Das große Zu-Bett-Gehen der kleinen Leute. So nennen meine Eltern das. Strenge Reihenfolge geht haargenau so. Es geht los mit Hüpferei. Dann schütteln wir den Esel Olga, trinken aus dem See und grölen in die Becher. Den Himmel striegeln wir, verdauen unsere Betten, begrüßen Füße, ölen dann den Morgen. Das ist allgemein gut gegen Sorgen. Licht an, Tür auf, gute Schnute. Am Himmel gähnt die Dunkelheit. Wir löffeln Socken in den Schlaf und sortieren Zähne in Erschrecker und Erschreckte. Das ist unser Abend. Im Garten hinterm Mond. Honig auf die Kissen schmieren, der Nachtsichtbrille Witze schnitzen, 100 Liter Teechen grölen, Schluck um Schluck die Sonne trinken, bis die Geister nicht mehr schlüpfen. Mähne schütteln, Monster striegeln, Rübe zu, dann knallgelb krähen. Träum schütteln, Kissen kitzeln, frisch geschlüpfte Witze auf den Vorhang kritzeln und mit müder Schnute Nacht für Nacht den Mond verbrauchen.
Hä? Was? Wie bitte? Das war natürlich Quatsch. Da habe ich mich am Anfang irgendwie ein bisschen vertüdelt. Da stimmte die Reihenfolge jetzt nicht 100 Pro. Eigentlich ist es bei uns nämlich eher so. Im Garten striegeln wir den See. Dann steht der Esel tief im Tee, guckt mit gut geölten Augen durch die Sonnenbrille und wir löffeln schön Gegröle in die Stille. Warten, wie die Dunkelheit den Zweck vertreibt und der Mond im Becher bleibt. Jetzt bitte freundlich hüpfen, dabei lachen wie beim Schlüpfen, Monster fressen mit nur 1-2 Bissen, dann verscheuchen wir die Kissen, kitzeln uns die Träume laut, weil man so den Schlaf verhaut. Also Kopf auf, Tee zu, Geister schauen, im Nachthemd lecker einen Witz verdauen, ein Schlaflied klatschen und schönen Gesichter in die Kissen matschen, dann den Kopf und Becher putzen, Sorgen stutzen, Spieß benutzen. Eine Prise Zucker auf die Füße, das gibt der Dunkelheit die Süße. Danach ölen wir die Socken, das macht extra schöne Locken. Ob Nacht und Mond da oben miteinander zocken, wir könnten ein paar Witze hier ins Zimmer locken. Dann das Schlaflied schnuten, Zimmer fluten, am Ende Olga schütteln, Monster rütteln und egal wie viel ich übe, träume ich den Traum der Rübe. Nee, warte. Das war jetzt auch noch nicht ganz super top korrekt. Da war doch noch irgendwo ein kleiner Dreher drin. Hast du gemerkt? Bin schon ganz durcheinander. Weißt du warum? Oh, schon so spät. Zeit ins Bett zu gehen. Und zwar so, wie wir das bei uns immer machen. Nach den Regeln des großen Zubettgehens der kleinen Leute. Haargenau. Wirklich jetzt? So. Immer nach dem Abendbrot glotzen wir ins Abendrot. Wir löffeln Honig in den Tee, wenn im Garten hinterm See, dort, wo der alte Esel Olga steht, rot die Sonne untergeht. Dann trinken wir die Becher leer und unsere Augen werden schwer. Wir putzen Zähne, waschen das Gesicht, weil ja jetzt die Nacht anbricht. Mittendrin im Schwarz steht knallegelb der Mond, der, so scheint's, dort oben wohnt. Zur Begrüßung bitte freundlich gähnen, Nachthemd an, dann striegeln die Mähnen. Fenster auf, Vorhang zu, Olga macht noch Eselmut. Kissen schütteln, Decke heben und dann Richtung Mulde schweben. Anlauf und ins Bett gehüpft, morgen früh wie frisch geschlüpft. Vorher wird es nochmal richtig laut, weil man so sehr gut den Tag verdaut. Erst müssen wir das Schlaflied dröhnen und damit unsere Träume dröhnen. Dann wird jeder einmal durchgekitzelt, bis es an den Füßen britzelt. Zur Beruhigung wird noch was gelesen, so ist es immer schon gewesen. Nur so 300 bis 400 Seiten, um saftig in den Schlaf zu gleiten. Zum Schluss noch dicke Socken an die Füße, das bringt den Träumen Zuckersüße. Licht aus, Tür zu, Stille. Jetzt bräuchte man eine Nachtsichtbrille, um alle Monster in der Dunkelheit zu sehen und sie zu Umerziehungszwecken derbe zu erschrecken. Einfach mal den Spieß umdrehen, bis sie vor Grusel ängstlich krähen. Leider habe ich so eine Brille nicht und im Dunkeln schlechte Sicht. So müssen wir mit selbstgebauten Bräuchen alle Monster aus dem Zimmer scheuchen, um endlich unsere Augen fest zu schließen. Jetzt kann die Nacht uns Träume in die Köpfe gießen. Bis zum Morgen können wir nun üben, tief und rund zu schlafen wie die Rüben.
Für ein fulminantes Einschlafspektakel, was für ein großartig durcheinandriger Ringelreihentanz aus Sätzen und Silben. Vielen, vielen Dank, lieber Finn. Nun sind wir alle hellwach, so soll's auch sein, denn aus Berlin zugeschaltet sind Dieter Zipfel und Finn Ole Heinrich. Wie schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Hallo. Dank.
Hallo.
Wir freuen
vielen
uns auch.
Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns sehr.
Vielleicht könnt ihr ganz kurz die ja wirklich sehr besondere und, wie ich finde, auch lustige Aufnahmesituation schildern. Also ihr lebt zusammen. Ich verrate sicher nicht zu viel, wenn ich sage, ihr seid ein Paar. Aber zu der Aufnahme wurdet ihr jetzt getrennt, oder?
Wir sitzen, soweit es irgendwie geht, voneinander entfernt in unserer nicht besonders großen Wohnung. Finn am einen Ende im Schlafzimmer an einem ungefähr DIN A4 großen Schreibtisch und ich sitze am anderen Ende im Wohn- und Esszimmer an unserem Esstisch.
So, und jetzt geht's los mit dem Fragebogen. Ich werde euch die Fragen ja abwechselnd stellen, aber wenn wer unbedingt zu der einen oder anderen Frage was sagen will, dann bitte macht es auch. Dieter, warst du als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil?
Ich war eine absolute Vielleserin. Ich kann mich noch sehr gut an das erste Buch erinnern, das ich gelesen habe, und weil ich auch so wahnsinnig stolz war, dass ich es alleine durchgelesen habe. Das war irgendwie total wichtig für mich. Also das erste Buch war schon wichtig und dann folgten noch unzählige. Ich habe es verschlungen, alles, was mir vorgelegt wurde. Und ich hatte das super große Glück, dass meine Tante in einer Buchhandlung gearbeitet hat und mir dann schon so auch Leseexemplare und sowas immer gegeben hat. Und das war großartig. Also ich wurde bestens versorgt.
Dieses erste Buch, wenn du so sagst, du wirst es nie vergessen, welches war das?
Das heißt, Morgen, wenn ich groß bin. Und ich habe es jetzt vor kurzem nochmal gegoogelt und habe so ein bisschen reingelesen. Also wirklich nur ein paar Seiten. Ich kann leider auch die Autorin nicht nennen. Ich glaube, es ist also relativ sicher eine Schwedin. Mhm. Und habe so ein bisschen reingelesen und habe gedacht, ja cool, da war ich total beglückt, weil das ein toller Text ist, glaube ich. Ich finde auch den Titel schon super.
Und der ist fand's auch wunderschön. Damals schon toll. Ja. Ja. Finn, gibt's denn ein Lieblingsbuch deiner Kindheit?
Ich kann mich nur so erinnern, dass meine Eltern auch so ein bisschen mir immer Bücher, die haben mir natürlich vorgelesen und so, aber als ich dann selber lesen sollte, habe ich eigentlich alles nur abgelehnt. Ich war auch total so, wenn die dann mir so das aufgetragen haben, ich soll mal dieses Buch lesen, dann habe ich so 2-3 Seiten missmutig gelesen und dann irgendwie gesagt, nee, gefällt mir nicht. Und deshalb habe ich wirklich kaum Erinnerungen an so Bücher, die ich selber gelesen habe als Kind. Ich habe erst irgendwie, also in meiner Erinnerung, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da war ich ungefähr 12 oder so, als mein Vater mir das Parfüm gegeben hat und gesagt hat, hier, lies das mal, das wird dir gefallen. Und das habe ich gelesen und das ist so meine erste Erinnerung an ein Buch, das ich irgendwie gut fand. Das nächste, was er mir gegeben hat, war der Medikus. Und das erste, was ich dann so selber gelesen habe, da war ich dann aber schon 17, also wirklich so auch selber nicht von jemandem in die Hand gedrückt bekommen habe, war dann Stiller von Max Frisch. Aber da war ich dann wirklich schon eigentlich kein Kind mehr.
Dieter, jetzt frage ich dich wieder, gibt's auch ein Buch, das dich als Kind nachhaltig erschreckt hat?
Nein, ich glaube nicht. Mir fällt keins ein. Nicht, weil ich besonders mutig war oder so, aber fällt mir keins ein.
Und Finn, was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch?
Am intensivsten lese ich tatsächlich ja gerade eigentlich Kinderbücher, würde ich sagen. Oder also Bücher, die auch für Kinder sind, weil das ja zum täglichen Job dazugehört.
Da meinst du jetzt den Job als Vater oder den als Verleger?
Nee, auf jeden Fall als Vater. Als Verleger, also pff. Man liest ja dann auch viele Bücher 1000 Mal vor und da merkt man schon sehr genau, welche Bücher nichts taugen und welche, auf welche man sich, obwohl man sie jetzt gerade 80 Mal schon in dieser Woche gelesen hat, trotzdem noch gut findet. Ich glaube, es ist unser beider Lieblingsbuch im Moment, ist von David Grossman, dieses Giraffe und dann ab ins Bett. Das sind so Kurzgeschichten und die sind wirklich auf einem, also ich finde, auf einem ganz hohen Niveau. Also die sind so, die haben eine ganz angenehme Haltung, also so jetzt textimmanent im Kind gegenüber, aber auch so von sozusagen von dem Autoren irgendwie der Leserschaft gegenüber. Die sind sprachlich wunderbar, sind auch schön illustriert. Sie sind von den Geschichten her irgendwie schön gebaut und so. Ist wirklich richtig, richtig hochwertig. So, dass man eben da auch immer noch nach vielmaliger Lektüre Freude dran hat. Und den Test halten wirklich nicht viele Bücher aus.
Das glaube ich. Dieter, welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
Gerade gestern habe ich das Finn erzählt. Also ehrlich gesagt muss man sagen, ich lese oft Bücher nicht zu Ende. Also insgesamt mache ich oft Dinge nicht zu Ende, wenn ich sie zwischendurch blöd finde. Ich gucke Filme nicht zu Ende oder Serien oder eben lese auch Bücher nicht zu Ende, weil ich finde, wenn man merkt, dass es einem nicht gefällt, dann ist es auch zulässig aufzuhören. Mhm. Und ich habe gerade leider, das heißt Always Happy Hour von einer Amerikanerin, einer jungen Frau, deren Namen ich gerade auch nicht parat habe. Das sind Erzählungen und ich hatte Lust, so kurze Texte zu lesen oder eher kürzere zu lesen. Ich war super gespannt, aber leider habe ich nach der ersten schon gedacht, verstehe ich überhaupt nicht, warum dieser Text geschrieben wurde. Mhm. Und das war dann bei der zweiten Erzählung genauso und dann habe ich aufgehört.
So, lieber Finn, welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
Ich habe so für verschiedene Projekte ganze Buchsammlungen, das freut Dieter auch sehr, angeschafft. Mhm. Die stehen so regalmeterweise in unserer wirklich sehr kleinen Wohnung rum. Mhm. Also vielleicht kann ich dir das eher in Metern ausdrücken, dass ich noch alles unbedingt lesen möchte, als jetzt so einzelne Titel. Und ich bin ja auch jemand, der immer noch extrem wenig und extrem langsam liest. Und der auch, also ich glaube, ich habe mich eben auch schon geärgert, dass ich dir nicht sagen konnte, was jetzt so mich zuletzt begeistert hat und war darauf gefasst, jetzt zu sagen, was ich abgebrochen habe. Und ich kann, glaube ich, nämlich beides nicht sagen, weil ich so ein eher Berufskrankheit technischer Leser bin, glaube ich. Also so, ich bin da vielleicht eher so ein bisschen, dass ich mir dann oft so Sachen angucke, wie ist das jetzt gemacht? Warum finde ich das hier gut? Warum funktioniert das hier meiner Meinung nach nicht? Und so kann ich dann, also so steige ich weniger stark emotional ein und die Sachen begeistern mich nicht mehr so. Wobei ich jetzt gerade, es fällt mir ein, also es ist jetzt schon lange her, bestimmt 4 Jahre oder so, dass ich ich wuchs auf einem Schrottplatz auf und lernte mich von Brechstangen zu ernähren oder irgendwie so. Von Antonia Baum. Radkappen, ja. Und Radkappen und Stoßstangen kommen, glaube ich, drin vor. In dem bisschen zu langen Titel. Das aber sehr, sehr geilen Buch ist, finde ich. Das ist toll gemacht und aber auch hat mich emotional voll mitgenommen und so. Das war so ein kleiner Leuchtturm.
Dieter, wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
Oh Gott, das ist eine Fangfrage. Warte mal. Warte, ich muss mich kurz konzentrieren, dann komme ich hoffentlich drauf. Ich kann keine Gedichte, überhaupt nicht. Aber du weißt es garantiert, Christine. Ich sage es jetzt bestimmt falsch. Aber ist es ein einsamer Briefmark erlebte?
Was Schönes, bevor er klebte. Ja. Ah, wie schön, Herr Ringelnatz.
Ich mag das gerne.
Von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen? Ich frage es jetzt erstmal dich, lieber Finn.
Boah, keine Ahnung. Es gibt so viele, so tolle Illustrationsmenschen, die so unterschiedliche Stile drauf haben. Und also selbst innerhalb ihres Werkes ja so unglaublich verschiedene Sachen machen können.
Ja, ja.
Ich fühle mich total geschmeichelt, dass zum Beispiel Raun und Tine mich schon irgendwie gemalt haben.
Ja.
Das finde ich
super. Vielleicht für die nicht kennen.
Raun Flügenring und Tine Schulz, mit denen wir häufig zusammenarbeiten und die einfach wirklich, wirklich ganz, also ganz, ganz formidable Menschen sind, aber auch wirklich ganz unglaublich talentierte und tolle Illustratorinnen sind.
Ja, Wahnsinn.
Ja, das ist, finde ich, muss ich ganz kurz ergänzen, das ist sowieso ein Riesenglück an diesem Beruf, den wir jetzt hier machen, dass wir mit diesen wahnsinnig tollen Künstlerinnen zusammenarbeiten können. Und gerade dieses porträtiert werden, was manchmal unverhoffterweise dann passiert, so, weil am Ende des Buches, wenn wir zusammengearbeitet haben, die Illustratorinnen das dann einarbeiten. Das ist so ein tolles Gefühl. Das ist irgendwie so was Besonderes, finde ich, von denen zu Papier gebracht zu werden. Also zu sehen, wie sie uns sehen oder so. Das ist ganz toll.
Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du, Dieter, gern eine Lesung nur für dich allein?
Ich habe ja das große Glück, mit einem der besten Vorleser der Welt zusammenzuleben und auch immer wieder von ihm vorgelesen zu bekommen. Ob es jetzt, das können Texte sein, die wir gemeinsam einfach interessant finden, oder es sind seine Texte, die er das erste Mal an mir ausprobiert, nämlich der Mann, der da hinten im Schlafzimmer sitzt. und das ist, also ich finde wirklich, ganz ehrlich, Lesungen, die Finn macht, sind einfach was ganz Besonderes und so toll. Und ich glaube, Lesung an sich, also eine ganz normale, sie heißt wohl Wasserglaslesung, reizt mich ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig. Also ich finde, ich habe jetzt zum Beispiel als letztes ein tolles Buch von Joachim Meyerhoff gelesen, fand ich richtig toll. Aber der müsste jetzt gar nicht unbedingt hier bei mir am Esstisch sitzen und mir das vorlesen. Das war auch so schon fantastisch, seinen Text zu lesen. Und mit ihm mal zu quatschen, fände ich auch schön. Aber eine Lesung nur für mich allein, wie gesagt, da bin ich schon sehr verwöhnt dadurch, dass ich das schon sehr oft genießen darf.
Oh Mann, und ich glaube, das war die Premiere der schönsten Liebeserklärung in Freigeistern. Oh, und
ja, ist die nächste. Ich habe auch gerade das Herz über. Also,
ja, du, das glaube ich. Und jetzt hast du, Finn, harter Schnitt, weil die nächste Frage heißt, was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
Oh, der Kicker, glaube ich. Oder die Kreiszeitung Syke. Ich verbringe extrem viel Zeit damit, Artikel über Werder Bremen zu lesen.
Dieter, wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
Vielleicht würde es Dieter heißen. Einfach, weil es Sinn macht. Ja. Und weil ich mag Titel, die irgendwie eindeutig sind.
Und Finn, welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
Ich habe jetzt aus aktuellem Anlass, krieg ich Wladimir Putin nicht aus dem Kopf.
Oh Gott, bitte nicht.
Naja, ja, genau, dass er so drüber nachdenkt. Wie erklärt er irgendeinem Kind, was er da gerade macht?
Wir haben ja schon drüber gesprochen, ihr sitzt in Berlin in unterschiedlichen Zimmern. Wir begeben uns jetzt bitte mal in Gedanken zusammen nach Leipzig aufs blaue Sofa des ZDF. Denn da hättest du, Dieter, lesen können, sollen, dürfen. Und dann gab es einen ziemlichen Aufreger. Was genau ist denn da passiert?
Naja, das war so, dass der Hansa Verlag, bei dem ja mein neues Buch erschienen ist, mich vorgeschlagen hat als Gast auf dem blauen Sofa. Und ich dann aber nur die Nachricht bekommen habe, hier, wir haben dich vorgeschlagen, du wurdest abgelehnt mit der Begründung, dass da Kinder- und JugendautorInnen nicht keinen Platz haben, dass da Kinder- und Jugendbücher nicht vorgestellt werden. Und das war für mich total schockierend. Einerseits schockierend, andererseits erleichternd, weil ich, glaube ich, viel zu aufgeregt gewesen wäre, um wirklich auf diesem Sofa Platz zu nehmen und irgendwas Schlaues von mir zu geben. Insofern war es völlig in Ordnung, dass ich da nicht eingeladen wurde. Aber es hat mich doch sehr schockiert, dass wirklich so schamlos Kinder- und JugendbuchautorInnen und IllustratorInnen per se ausgeschlossen sind von diesem von dieser ja Institution eigentlich. Und ich habe dann auch ein bisschen auf der Seite von dem blauen Sofa gelesen und da sparen sie auch nicht an Lob für sich selbst, so dass das einfach der Ort für AutorInnen ist und wer da sitzt, hat's geschafft und wir stellen die wichtigsten Bücher des Jahres vor und so. Also sozusagen, wer uns folgt oder wer guckt, wer hier sitzt, der verpasst auf keinen Fall irgendwas, weil das Allerwichtigste haben wir hier. Und dann aber eben auf der anderen Seite zu sagen, ja, aber also Kinder- und JugendbuchautorInnen haben wir nicht, weil die gehören per se nicht zu den Wichtigsten oder was auch immer da die Begründung sein soll. Das fand ich einfach... hat mich schon sehr wütend gemacht.
Und Sie beanspruchen, wenn ich kurz unterbrechen darf, Sie beanspruchen ja für sich auch eben die Literatur in ihrer Gesamtheit abzubilden. Ne? Da steht nichts davon, dass Sie nur, keine Ahnung, nur bestimmte Sparten oder so abdecken, sondern erzählende Literatur. Und dann ist es eigentlich, also Sie können von mir aus ja sagen, hier, wir bilden alles Mögliche ab, aber Kinder- und Jugendbuchliteratur, warum auch immer, machen wir halt nicht und dann ist okay. Aber wenn man so sagt, wir bilden alles ab und dann sozusagen hintenrum dem Verlag mitteilt, ja, nee, geht irgendwie nicht, finde ich. Und das hast du ja auch in deinem Posting, was dann ja ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, auch so dargestellt, ne?
Also ja, meine Reaktion war dann als erstes, dass ich auf Instagram das gepostet habe als Story, dass es eben so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und darauf kam ganz viel Reaktion, ganz viel wütende Menschen oder die mit mir die Wut geteilt haben. Auch AutorInnen, die gesagt haben, ja, kennen wir auch so. Wir werden auch höchstens irgendwie an Katzentisch gesetzt, wenn wir überhaupt irgendwo eingeladen werden. Also das ist ja kein neues Problem oder so, aber es wurde einfach anhand dieser Geschichte nochmal so ganz deutlich und eben auch wirklich, also für mich war es wirklich diese komplette Schamlosigkeit, diese komplette Unüberlegtheit, diese fehlende Reflexion, dass das vielleicht überholt sein könnte, dieses Konzept. Das war für mich so erstaunlich. Und ja, da kam auf jeden Fall ganz, ganz viel Zuspruch und dann eben auch die Einladung vom Börsenblatt, dann nochmal einen kleinen Text drüber zu schreiben. Und das habe ich gemacht. Und ja, für mich ist eben genau dieser Punkt, Kinder- und Jugendliteratur ist keine echte Literatur, das schwingt damit. Aber auch, es schwingt auch eine gewisse Degradierung von Kindern mit. Ne? Das, was Kinder interessiert, ist für Erwachsene nicht interessant oder sowas. Nicht, dass etwas, also ein Buch meinetwegen, nur dann gut ist, wenn es auch für Erwachsene interessant ist. Aber trotzdem finde ich die Haltung zu sagen, das ist für Kinder interessant, das kann nicht für Erwachsene interessant sein, einfach auch komplett falsch. Und ja, dann ist es für mich halt auch absolut nicht nachzuvollziehen, dass da eine Gruppe von Menschen, eben Kinder, ausgeschlossen werden, ohne dass es da einen wirklichen Aufschrei gibt. Ich glaube schon, dass Kinder noch immer keine große Lobby haben. Ich glaube, dass es anders wäre, wenn gesagt werden würde, also Seniorenliteratur, die es ja eben nicht gibt. Ne? Also das ist ja auch bezeichnet. Es gibt Kinder- und Jugendliteratur, es gibt aber keine Seniorenliteratur, weil ab 18 anscheinend nur noch Literatur existiert, weil die dann für alle sein soll. Aber alles, was vorher passiert, ist in Schubladen zu stecken und ganz klar zu bemessen, ist das jetzt ab 5, ab 6, ab 8 oder von 9 bis 12 zu lesen und dann aber nicht mehr. Also ich glaube, wenn es gibt ja auch eine Altersdiskriminierung SeniorInnen gegenüber, aber sie würde nicht so weit gehen zu sagen, das ist Literatur für SeniorInnen und die wird hier nicht repräsentiert. Da würde es, glaube ich, nochmal einen anderen Aufschrei geben, als wenn das Gleiche mit Kindern passiert.
Genau, weil wahrscheinlich die Vorstellung ist, Kinder sind nicht reif, Kinder müssen wachsen. Das ist dann vollzogen, wenn sie dann 18 sind oder wie auch immer. Genau. Dann dürfen sie, und die alten Herrschaften, die hatten ja dann schon 70 Jahre Zeit, sich da ihre Maßstäbe drauf zu schaffen, die dürfen dann auch mitspielen. Gab es denn auf dein vehementes und super tolles Veto, gab es da dann irgendeine Reaktion von Seiten des Blauen Sofas, des ZDFs?
Nicht mir gegenüber, aber dem Verlag gegenüber gab es anscheinend einen leicht erregten Anruf, in dem nochmal, soweit ich weiß, so ist es bei mir angekommen, nur nochmal herausgestellt wurde, dass sie ja wohl die Hoheit hätten, wen sie einladen und wen sie nicht einladen wollen. Natürlich, das haben sie. Und dann aber auch nochmal so eine kleine, also aus meiner Sicht nicht ganz ernst zu nehmende Ausrede, dass sie eben keine ModeratorInnen hätten, die sich mit dem Bereich Kinder- und Jugendliteratur auskennen würden. Und deswegen könnten sie es nicht, was weiß ich, verantworten, Kinder- und Jugendliteraturraten also, einzuladen.
Wenn also, das Argument ist, dann kann man nur sagen, ja eben, das ist dann in Folge dann das nächste Problem.
Absolut.
Dass es die Leute nicht gibt oder angeblich nicht gibt und dass man ja, dass man es halt nicht sehen will.
Du kannst dich da ja mal an die Initiative bewerben vielleicht, Christina. Einfach mal deine Nummer hinterlegen. Kannst ja, du genau, neben den
Job. Für den Fall der Fälle.
Ja. Naja, und, aber ein bisschen muss ich auch
das
sagen.
Das ist sehr schön.
Ja. Ein bisschen ist es ja aber auch so, dass es mir auch nicht so ganz so gut gefällt, dass es dann für den Bereich extra ModeratorInnen geben muss. Das ist ja, ja auch genau. So ein, also zum Beispiel die Vorstellung, es müsste dann ein extra Raum geschaffen werden für Kinder und Jugendliche oder für Kinder- und Jugendliteratur. Das finde ich jetzt gefühlsmäßig erstmal auch nicht so eine gute Idee. Ich will dazugehören. Ich will nicht aufs kleine bunte Quietschsofa nebenan gesetzt werden mit oder auf die kleine Kissenecke. Genau. Das lustige Hahaha-Sofa, wo dann die extra, wo man irgendwie ja sich Rückenschmerzen kriegt, weil das so klein ist. Das, da will ich auch nicht sitzen.
Nein, also, das verstehe ich. Aber also bei der Moderation würde ich sagen, ja, man muss sich mit der Kinder- und Jugendliteratur schon auch auskennen, um das Besondere zu erkennen. Weil das ist insofern doch, es braucht die Fachleute, aber es muss, also die, dass du aufhorchst, wenn du, wenn es jetzt darum geht, die nächste Schranke reinzuziehen, hast du natürlich völlig recht, ja.
Es wäre nicht mehr nötig, wenn diese strukturelle Problematik nicht mehr bestehen würde, aber davon sind wir weit entfernt, absolut.
Finn, wir hatten ja im Vorgespräch, hast du das Stichwort Adultismus eingeworfen. Was genau ist das überhaupt und wo siehst du das in dieser Debatte als wichtig oder vielleicht sogar ja als, wenn man sich darüber mal Gedanken macht, als systemverändernd?
Oh, Riesenfrage, ey. Also, ich
zwei
muss sagen,
auch noch.
Ja, also Adultismus bedeutet erstmal oder beschreibt erstmal generell die Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen, in der Regel durch Erwachsene, aufgrund ihres geringeren Alters, ihrer geringeren Erfahrung. So, sie werden strukturell benachteiligt und diskriminiert, nicht für voll genommen von in der Regel eben den Erwachsenen oder von älteren Jugendlichen, kann das natürlich auch sein. Ich versuche gerade darüber so ein bisschen schreibend nachzudenken und mir da diesem Gedankenknäuel ein bisschen das auseinander zu dröseln und klar zu kriegen. Eben gerade bevor wir angefangen haben mit diesem Gespräch, habe ich noch aufgeschrieben wieder so diesen einen Gedanken, dass man, wenn man so ein Kind hat, dann fragt man sich ja irgendwie dann auch, was wird dieses Kind mir irgendwann mal vorwerfen, was wir hier nicht auf die Reihe gekriegt haben. Und dann sind dann natürlich so Sachen wie, keine Ahnung, Klimawandel oder Tierwohl oder geopolitische Fragen oder sowas. Aber in letzter Zeit habe ich da auch ganz oft gedacht, ja, die Diskriminierung der jungen Menschen in unserer Gesellschaft, die ist so breit noch da und so gleichzeitig, also sie ist so umfassend überall ersichtlich und vorhanden.
Und aktiv so sehr auch.
Ja, so sehr, dass wir sie gar nicht, dass wir es gar nicht mehr sehen. Also jeder ist von Adultismus betroffen gewesen. Adultismus hat im Prinzip wirklich jeder erfahren und reproduziert ihn dann später und gibt ihn weiter.
Jetzt könnte man im Hinblick auf Kinder- und Jugendliteratur sagen, da wurde Adultismus nicht nur erfahren, / zuweilen erlitten, weil es ist ja immer eine Bevormundung und ein Ausschließen. Sie wird munter und fast schon bekennend produziert. Ja. Ja. Denn immer entscheiden Erwachsene darüber, was für Kinder, Jugendliche angeblich gut ist, was sie lesen sollen, was sie lesen können, was ihnen zumutbar ist, was ihnen nicht zumutbar ist. Ich weiß, dass ich mir für meine Arbeit irgendwann mal gesagt habe, ich kann das nicht beurteilen. Ich kann nicht wissen, was Kindern und Jugendlichen gefällt oder nicht gefällt, was für sie richtig ist, was für sie falsch ist. Ich kann es nur anhand der jeweiligen Texte begründen. Das kann ich. Und das kann ich auch benennen. Und es können ästhetische, inhaltliche, unterschiedlich, sprachliche, was auch immer, formale Gründe sein. Jetzt ist ja bei euren Büchern, die fallen ja völlig aus diesem Raster raus. Bei einem fand ich erstaunlich, wie weit es geht, nämlich bei Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte, dein vorletztes Buch, liebe Dieter. Das fängt ja mit was an, wo ich sagen würde, das ist in der offiziellen Kinder- und Jugendliteratur echt verboten. Ein Mädchen liest einen Aushang, hier Hund ausführen, kriegt man viel Geld. Warum sie das Geld braucht, wird dann im Lauf der Geschichte aufs Feinste erzählt. Sie klingelt bei einem Mann, einem alten Mann, einem alten, verrückten Mann und betritt dessen Wohnung.
Ja.
Gab es da einen Aufschrei? Also
überhaupt, als ich das Buch geschrieben habe, war ich so sehr verbunden mit meinem inneren Teenager sozusagen oder meiner Vergangenheit auch oder meiner Persönlichkeit, als ich irgendwie 12, 13 war. Und ich hätte das niemals gemacht. Ich wäre niemals in diese Wohnung reingegangen. Und fand es an der Figur Luzi toll, dass sie das sich traut, dass sie nicht mit so einer mit so einem Misstrauen eigentlich Menschen gegenübertritt, sondern mit so einem grundsätzlichen Vertrauen in die Menschheit durch die Gegend läuft, auch wenn sie viele Leute doof findet und so, aber sie hat keine großen Ängste. Das fand ich toll. Und trotzdem hat sie ja den Gedanken, was ich hier mache, ist ein bisschen speziell, und ich glaube, das ist das, wovor eigentlich ich schon öfter gewarnt wurde. Aber ich gucke jetzt mal. Ich gehe mal einen Schritt weiter, und dann habe ich auch Vertrauen, dass ich da gut rauskomme, wenn nötig oder so. Und ja, also insofern, es gab keinen Aufschrei, aber ja, mal eine irritierte Stimme habe ich schon gehört. Für mich ist es eben so, dass ich nicht, wenn ich das schreibe, nicht davon ausgehe, dass das 12-Jährige lesen und das dann genauso nachmachen. Also das ja. ist eben nicht meine Vorstellung von der Leserschaft oder Leserinnenschaft, dass das, was ich aufschreibe, dann Nachahmerinnen findet sofort oder so.
Wenn wir Geschichten schreiben, ne, dann schreiben wir, haben wir ja nicht das Gefühl, wir schreiben hier jetzt Rezeptbücher für gelingendes Leben, dass die Kinder und Jugendlichen aufsaugen und dann die Dinge so nachmachen. Und deshalb sind unsere Figuren, hoffe ich, auch eben keine, einfach nur keine Connies, die durchs Leben laufen und alles irgendwie so machen, wie ihre Eltern das von denen erwarten, sondern sie sind irgendwie eigenständige Figuren, die auch über die Stränge schlagen und Sachen ausprobieren und sowas. Und es gibt aber irgendwie von den Leuten, die Literatur vermitteln, in welcher Institution auch immer, von den Eltern und dann mit zunehmendem Alter auch tatsächlich von den Kindern, Jugendlichen oder StudentInnen eben auch die Erwartung, dass da irgendwie eine Moral vermittelt wird, die in gewisser Weise nachlebbar ist. Und das ist auch das Problem, glaube ich, was Kinder- und Jugendliteratur dann eben hat in der Anerkennungsfrage, also da bin ich jetzt wieder beim blauen Sofa, ja. dass die, wenn Literatur so gesehen wird, also eine spezielle Art der Literatur, die Kinder- und Jugendliteratur eben, die so gesehen wird, dass sie eigentlich ein pädagogisches Werkzeug ist, das eine Moral in den Kinderkopf hämmert, ja gut, dann wundere ich mich nicht, dass sie keine Anerkennung bekommt von den Erwachsenen, weil dann ist es nur ein pädagogisches Werkzeug und eben keine ernstzunehmende literarische Erzählung, die frei ist und die irritiert, die herausfordert, die einen ratlos zurücklässt und Fragen aufwirft, die zu Diskussionen anregt und die zu, weiß ich nicht, im besten Falle zu irgendwie Wachstum irgendwie anregt oder so, ne? Alles das, was ich von Literatur will, wenn ich sie selber konsumiere. Und wenn ich das als Erwachsener sozusagen verinnerlicht habe, dass die Kinderliteratur das aber macht, ne? Und dann, also so, wenn ich mir jetzt so, weiß ich nicht, Conny oder Leo Lausemaus oder irgendwie so einen Käse angucke, das ist wirklich einfach nur, ja, irgendwie moralische Vorstellungen oder funktionierende Miniaturerwachsene produzieren will, so dass dann, das ist eben keine Literatur, wird aber sozusagen unter dem gleichen Label verkauft. Und das ist, glaube ich, das Problem für die Kinder- und Jugendliteratur, dass da so viel in einem Topf ist, was eigentlich nichts miteinander zu tun hat. Also ich behaupte von uns, dass wir uns auf jeden Fall darum bemühen, Literatur zu machen. Auch wenn diese Literatur Kinder einschließt. Und die hat nichts mit Conny zu tun. Weil das ist ein adultistisches Werkzeug, um Kinder in den Kopf zu greifen.
Mhm. Frag, du Zwerg ist vor 14 erschienen, deins, Finn. Maulina Schmidt startete, wenn ich es richtig weiß, sogar noch ein Jahr früher. Also da war ja dieser Begriff noch nicht im Schwange. Aber im Grunde hast du da schon dagegen an erzählt. Oder was heißt, ich würde noch nicht mal sagen, dagegen an, sondern du hast halt erzählt. Mhm. Und dieses Dilemma, wie du das jetzt gerade aufgedröselt hast, zu sagen, alle regen sich auf, dass sie immer nur am Katzentisch sitzen. Wer aber Bücher wie Conny durchwinkt, sitzt zu Recht am Katzentisch. So, und da mischt sich ja tatsächlich sehr viel. Es mischt sich übrigens genauso, dass es natürlich die Connys der Erwachsenenliteratur genauso gibt. Mm. Sie heißen halt nur anders. Mm. Und dass man sozusagen da einerseits das öffnen kann, dass man die Latte hochlegt, dass man Fenster und Türen aufreißt, und trotzdem gilt es festzuhalten, was du vorher, Dieter, mit dieser Lobby meintest. Denn das, was wir hier diskutieren, betrifft das Kindertheater, betrifft die Kindermusik, betrifft alles, was Kultur für Kinder betrifft. Was aber schon interessant ist, ihr beide seid ja nun mit Preisen, kann man ja schon so sagen, überschüttet worden. Beide so habt ihr den Glück. Jugendliteraturpreis gekriegt. Du hast Kranichsteiner gekriegt und Lux und was weiß ich was alles. Wie erklärt ihr euch das, dass das dann doch in dem System funktioniert?
Ich bin ja auch noch nicht lange Autorin und habe mich nicht darauf vorbereitet, dass es so einen Literaturbetrieb gibt, der nach gewissen Regeln spielt oder so. Und von diesen Regeln kenne ich noch immer kaum welche. Zum Glück. Ich will sie auch gar nicht kennen. Ja. Ich habe einfach das gemacht, was mich interessiert, und dann ist das wie, also wirklich einfach aus heiterem oder gar nicht mal so heiterem Himmel, habe ich diese Stipendium bekommen und diesen Preis bekommen. Und das war für mich wahnsinnig toll und überwältigend, weil ich nie darüber nachgedacht habe und absolut null damit gerechnet habe, das überhaupt niemals in Betracht gezogen habe, überhaupt so. Und das war sehr bedeutsam für mich und sehr toll. Eigentlich sogar bist du diejenige oder einer der Menschen, der es möglich macht, für mich überhaupt noch zu schreiben, Christine. Weißt du das eigentlich?
Nee.
Dieses Kranichsteiner Jugendliteraturstipendium, was ich bekommen habe, wo du ja in der Jury mitsitzt, was ich bis vor kurzem gar nicht wusste, das war für mich so wie so ein Wendepunkt in meiner Arbeit, weil das so, ich habe das Stipendium bekommen, als ich sozusagen mit Zweifeln randvoll war, ob ich das weiter versuchen möchte, das Schreiben, weil es mir schon schwer, man muss jetzt sagen, schwer gefallen ist. Im Moment gerade fällt es mir nicht schwer. Es wird mir sicherlich wieder schwer fallen, aber jetzt gerade nicht. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Stipendium bekommen habe, deswegen habe ich gesagt, aus nicht ganz so heiterem Himmel, weil es war nicht so, es fühlte sich nicht leicht und heiter und gut an, sondern es war irgendwie zäh und schwer und wie gesagt, ich voll mit Zweifeln. Und dann habe ich dieses Stipendium bekommen und das war, es war einfach ein wahnsinniger Schub, den mir das gegeben hat. Das war so eine große Bestätigung und so absolut unerwartet, das hat mich völlig umgehauen. Und das war wirklich, hat mich weitergetragen. Sehr, sehr weit.
Oh, das freut mich wahnsinnig. Das freut mich wahnsinnig. Und ich kann dir nur sagen, also wir sind ja zu dritt in der Jury. Und das war sowas von unisono. Also diese Sehnsucht nach dieser Art des Erzählens, die ist halt auch bei Erwachsenen riesengroß.
Ja, genau. Also wirklich ausnahmslos alle Leute, die ich jetzt so in den letzten 15 Jahren oder so kennengelernt habe, die in dem Bereich der Kinder- und Jugendliteratur irgendwie aktiv sind und da eben auch an so Positionen sind, wo sie über, Förderung und Preise und so entscheiden oder einen einladen an irgendwelche Literaturhäuser oder so, die sind ja alle voll auf, ich sag jetzt mal, unserer Seite, was ja nicht unsere Seite ist, aber die sozusagen auch interessiert daran sind, dass da echte Literatur entsteht. Das sind ja alles auch Opponenten von Conny. Und deshalb überrascht es mich nicht, dass wir und andere AutorInnen, die versuchen, ernsthaft Literatur zu schreiben, gefördert werden von diesen Leuten.
Wann redet ihr von ernstzunehmender, echter Literatur?
Sobald Literatur benutzt wird oder Geschichten benutzt werden, um irgendwie eine Art von Moral oder Weisheit auszuteilen, spreche ich nicht mehr von Literatur. Also ich habe immer das Gefühl, man kann entweder sozusagen aus dem Inneren der Geschichte heraus erzählen, also aus dem Herzen der Geschichte erzählen, oder man kann die Geschichte beim Werkzeug, das als Werkzeug benutzen, um irgendwie seine Weisheit auszuzeichnen. Ich kann mich nicht hinsetzen und mir vorstellen, so, Finn erzählt jetzt mal, wie die Welt läuft. So, ich sitze jetzt hier und erzähle euch in meiner unendlichen Weisheit, was ich rausgefunden habe. Ich mag den Missbrauch der Literatur da nicht. Und dann würde ich eben auch nicht mehr von ernster oder echter Literatur sprechen. Wir haben vielleicht so eine Art Sensor entwickelt für uns selber, wo interessante Konflikte in der Welt sind. Und die versuchen wir anschaulich und unterhaltsam auch aufzuschreiben, damit sie dann irgendwie gut lesbar sind. Und aber alle Gedanken, die man dazu haben kann, die müssen eigentlich bei dem Menschen im Kopf entstehen, der sie aufnimmt, diese Geschichte. Und absolut. Nicht wir kauen diesem Menschen vor, was er dazu zu denken hat. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Also wir schreiben einfach keine Rezepte, wir verteilen keine Moral, sondern wir suchen interessante Konflikte in der Welt oder untersuchen die Welt erzählerisch auch eben an Stellen, an denen wir selber nicht weiter wissen oder wo wir nicht wissen, wie es richtig ist, sich zu verhalten. Gucken den Figuren dabei zu, wie sie manches richtig, manches katastrophal falsch machen, wie sie scheitern, wie sie hinfallen, wie sie wieder aufstehen.
Ja, wie jetzt bei Brums, sie nannten ihn Ameise. Ja, Dieter, du erzählst auch davon, wie man in Gängen stecken bleibt und wie man verblüffenderweise am Ende sowas wie fliegen kann. Wie kam es, dass du da bei den Tieren gelandet bist, weg von den Menschen?
Es war wirklich einfach eine Idee, ein Gedanke, der irgendwann schon vor längerer Zeit da war und die Vorstellung, dass das mir Spaß machen könnte, in diese Geschichte einzutauchen. Wirklich einfach die Vorstellung von, da ist ein Insekt unter anderen Insekten und es denkt von sich etwas zu sein, was es aber eben nicht ist. Vielleicht ist das sogar noch die ehrlichere Antwort, auch wenn mir das in dem Moment wie aus einfach so vom Himmel gefallen vorkam, diese Idee, ist es schon so, dass ich auch gerne so diese alten Pixar- und Disney-Filme geguckt habe, die ja auch, wo es auch mal irgendwie eine Phase gab, das ist jetzt auch schon echt Jahrzehnte her wahrscheinlich, die halt in so einer Insektenwelt gespielt haben. Und es hat mir Spaß gemacht zuzugucken. Und davon war es bestimmt auch so ein bisschen inspiriert.
Dieter ist ja so halb im Kino groß geworden. Ne? Die ist ja so ein richtig so ein Kinokind. Großvater hatte das Dorfkino. Und sie konnte in alle möglichen Filme...
Beneidisch.
Ja, ich auch, voll. Konnte da tausendmal sich die Filme angucken, die sie geil fand. Und die hat sich da quasi so kulturell so ein bisschen selber erzogen in diesem Kino, habe ich da immer das Gefühl. Kann auch deshalb so toll erzählen und so, also nehme ich mal an, dass das auch daher kommt.
Also ich glaube, wenn man die Kombination Sprachwitz und Fantasie eingibt, kommt immer Dieter Zipfel und Finn-Ole Heinrich raus. Und ist die einfach da oder ist es beides einfach da? Feilt ihr dran?
Naja, wir haben schon das Glück, dass wir einander haben, ne? Dass wir immer noch gegenseitig, ja. Dass wir immer gegenlesen oder darüber reden und sozusagen Sprachwitz und Fantasie immer im Doppelpack sozusagen kommt. Aber ja, irgendwie ist es auch das natürliche Erzählen, glaube ich, was, oder zumindest bei mir ist es so, dass das kommt auch schon sehr so raus.
Ja, voll.
Und ich bin nicht so eine
keine Vorgabe, ne?
Lange Pfeilerin. Nee.
Wir haben auch tolle Helfer, muss man auch sagen. Ne? Also ich will nicht unerwähnt lassen, dass wir einen ganz tollen, ewig mit arbeite ich mit ihm schon zusammen und Dieter auch seit dem Anfang. Also Jan Oberländer, guter Freund, langer Wegbegleiter, immer der erste Leser all unserer Texte und eine unglaubliche Bereicherung, der auch sprachlich immer nochmal genau hinguckt und sagt, hier, an der Stelle könnt ihr schon nochmal ein bisschen aufs Gas drücken oder so. Und auch bei Mayrisch Verlag, das Lektorat ist, also es gibt, ich habe ja auch so unterschiedliche Lektoratserfahrungen in meinem Leben gemacht und das Lektorat Jan Oberländer 1++ mit Sternchen und Mayrisch auch richtig super Lektorat einfach. Das ist wirklich, ist nicht überall und immer so gewinnbringend. Das ist halt auch oft persönlich wichtig, dass man sich da versteht und dass man eine ähnliche Vorstellung von Humor und so hat. Man spürt dann ja irgendwann, so finde ich das jetzt selber cool, was ich da mache. Habe ich Bock, das vorzulesen? Fühle ich mich wohl, damit auf der Bühne zu sitzen? Und das ist so der Indikator. Schreiben ist nie nur Leichtigkeit und Sunshine, aber ja, es ist eben nicht so, dass wir da irgendwelche Methoden haben, mit denen wir Sprachwitz und Fantasie herstellen könnten.
Also ihr redet über Ideen, ihr lest euch vor und seid auch wirklich kritisch, ohne dass es Tränen gibt.
Ja, voll.
Ja, man muss schon sagen, dass wir voneinander, dass wir von den Ideen auch relativ häufig relativ begeistert sind. Aber nö, es ist schon klar, wir können uns auch gegenseitig sagen, ja, nee, da würde ich würde eher dieser Idee nachgehen als einer anderen oder sowas. Oder diese Geschichte packt mich und die andere weniger oder sowas. Das auf jeden Fall. Aber genau, wir sind einfach im engen täglichen Austausch über das, was wir machen. Und also gerade für mich ist das auch total wertvoll und ohne eigentlich gar nicht vorstellbar, muss ich sagen. Also,
und trotzdem stehen auf manchen Büchern, wie jetzt bei Brums, Dieter Zipfel drauf. Ja, klar, ja. Bei Finn-Ole Heinrich steht auf Maulina und auf Frerk drauf. Aber es gibt auch ein Buch, da steht ihr beide drauf, nämlich Schlafen wie die Rüben.
Genau.
Was auch in eurem eigenen Verlag dann erschienen ist. Habt ihr da wirklich zusammen am Tisch gesessen und gereimt oder wie ging das?
Unser erstes wirklich gemeinsam geschriebenes, das Wort so ungern, aber Werk, war ein Theaterstück, was wir für unseren Lieblingsregisseur Benedikt Grubel geschrieben haben. Und der hatte das dann gelesen und wir waren selber so aufgeregt, weil das wirklich so war, Geschichte zusammen, spazierengehend entworfen, Storyline geschrieben, dann in Szenen aufgeteilt und dann, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwie ich, keine Ahnung, angefangen und Dieter sozusagen in der Mitte, also ich am Anfang angefangen, Dieter in der Mitte und dann bis zum Ende geschrieben. Oder ich weiß es nicht mehr, vielleicht war das auch irgendwie so, ich erste Szene, Dieter zweite Szene, ich dritte und sie vierte oder so. Auf jeden Fall hat er das gelesen und meinte so, ja krass, das habt ihr zusammengeschrieben. Ich merke keine einzige Bruchstelle. Und das ist wirklich, also ein unfassbares Geschenk. Manchmal habe ich mich auch gefragt, wie kann das eigentlich sein? Ich mache das seit 20 Jahren, Dieter hat jetzt einfach angefangen und kannst einfach genauso, so sehr Hand in Hand kann das sein. Mhm. Und es war bei den Rüben auch wirklich so, dass wir da, ich weiß jetzt nicht, ich kann mich gar nicht mehr so ganz genau dran erinnern, aber wir hatten diese Grundidee, dann haben wir es, glaube ich, so gemacht, dass jeder sozusagen eine Version geschrieben hat, dann haben wir die zusammengemixt und dann haben wir das immer so abwechselnd überarbeitet, bis es die Endform hatte. Oder? War das so, Dieter?
Ja, ich glaube, so war das.
Was auch eine Riesenrolle spielt, ganz offensichtlich, sind die Illustrationen.
Genau, wir suchen immer aus. Das ist schon mal super toll. Das haben wir ich von Anfang an so gemacht. Oder
ich auch. In meiner fälschlicherweise, Naivität, darf man ja gar nicht, genau.
Genau, bin ich davon ausgegangen, dass das so geht. Eigentlich ist es ja oft so, dass der Verlag dann auswählt, welcher Illustrator, welche Illustratorin mit welchem Text auf welchen Text gesetzt wird oder sowas. Mhm. Und wir haben die Leute immer selber ausgesucht und dann war es im besten Fall auch ist es einfach eine Zusammenarbeit. Also nicht ich gebe meinen Text ab und dann wird der illustriert und dann ist er fertig, sondern schon beim Schreiben gibt es vielleicht Ideen oder Vorstellungen, wie eine Illustration aussehen könnte oder auch welchen Teil des Textes eine Illustration übernehmen könnte. Also wo der Text sozusagen sich erübrigt, weil etwas in Illustration gezeigt werden kann. Weil das ist eigentlich das, wonach wir, glaube ich, beide streben, dass Text und Bild sich ergänzen. Also dass es zu einem neuen Ganzen wird, wenn beides zusammenkommt und es nicht einfach nur Bebilderung ist, sozusagen, nach der wir suchen.
Kommt sicher auch deine Kino-Kindheit dazu. Also das glaube ich wirklich, weil dieses Verbindende.
Ja, das stimmt, ja.
Da wird's angelegt.
Ja.
Und nun habt ihr auch noch einen Verlag gegründet mit dem schönen Namen Huckepack im Mayrisch Verlag.
Ich hatte diese Idee einfach schon sehr lange in meinem Kopf, habe dem Mayrisch Verlag damit auch schon lange in den Ohren gelegen, dass das doch eigentlich irgendwie eine gute Idee sein könnte. Mein Wunsch war so ein bisschen, die Spielwiese noch zu vergrößern, weil ich an verschiedenen Stellen immer, also ich bin manchmal mit so Ideen zu den Mayrischs gelaufen und habe gesagt, so hier, Wollen wir nicht das machen? Und die waren dann immer so ein bisschen so, schwierig deshalb. Also ich will die jetzt gar nicht irgendwie so als nur Zögerer und Zauderer, das sind ja unglaubliche Macher und auch unglaubliche Qualitätsgaranten und sowieso auch jetzt die allerbesten Begleiter dieses verlegerischen Unternehmens. Aber die haben schon mehr Bedenken als ich. Also ich bin da irgendwie so unbedarft, auch wahrscheinlich, weil ich manchmal einfach so unwissend bin. Und ich wollte dann, keine Ahnung, mal so Postkarten machen, ein Spiel rausbringen. Warum nicht eine Videokollektion? Oder einfach auch so mit Leuten zusammenarbeiten, die ich toll finde, die aber keinen Text brauchen, mit denen ich mich also nicht verbinden kann. Also das Beispiel jetzt Habicht und Hahn zum Beispiel. Da gab es einen super Text von einem tollen Autoren und das habe ich gedacht, das müsste doch, sowas müsste man eigentlich, da müsste man ein Buch draus machen. So, aber wie soll ich das machen, wenn ich keinen Verlag habe und trotzdem mich da irgendwie einbringen? Also ich könnte höchstens zu Mayrisch gehen und sagen, mach das doch mal. Und dann steht hinten drin irgendwie, ja, danke Finn für die, für den, für die Idee oder so. Aber ich wäre an dem ganzen Prozess nicht beteiligt. Und das ist so die eine Richtung, aus der das kam, dass ich das einfach schon lange, lange irgendwie so cool gefunden hätte, wenn ich die Möglichkeit hätte, noch mehr Projekte anzustoßen, an denen ich auch in anderer Weise als der Schreibende da beteiligt bin. Dann hatte ich irgendwann mal ein Gespräch mit Daniel, also einem der Mayrisch-Verleger, dass er so meinte, oh, so ein kleiner Verlag, den zu am Laufen zu halten, ist auch einfach echt viel Arbeit. Und dann habe ich gesagt, ja, also könnt ihr nicht jemanden einstellen, der sowas gerne macht und euch den Kram abnimmt? Und so, ja, das können wir uns nicht leisten und so. Und dann habe ich gedacht, ja, aber dann wäre es doch eigentlich cool, wenn sozusagen wir einfach, wenn es einfach zwei Mayrisch-Projekte mehr im Jahr gäbe, die ihr inhaltlich betreut, und dadurch haben wir dann aber die Möglichkeit, vielleicht mehr Infrastruktur zu schaffen. Das war dann irgendwie der Punkt, an dem ich dann auch Dieter noch mal mehr ins Ohr gestiegen bin und sie damit vollgelabert hat, dass das doch eine geile Idee wäre, wenn wir das machen. Und dafür war sie auch sehr offen. Dazu kannst du ja dann vielleicht noch was sagen, Dieter. Und dann, also ich hatte auf jeden Fall auch das Gefühl, ich kann und möchte das nicht alleine machen. Traue ich mich nicht. Und ja, Dieter ist eben allgemein in meinem Leben so der Partner in Crime geworden, mit dem ich alles irgendwie dann machbar finde. Und dann gab's Huckepack.
Und da erscheinen zwei Bücher pro Saison, oder wie ist das?
So grob, ne? Also das gibt's keine feste Regel, aber das ist jetzt so die Abmachung mit Mayrisch, dass es auf jeden Fall erstmal nur nach vorheriger Absprache mehr sein dürfen.
Und Dieter, war die Idee, das auch da alles offen zu halten, also zu sagen Kinderbuch, Jugendbuch, Bilderbuch, Erwachsenenbuch, Theater vielleicht auch?
Genau, ja, das ist eigentlich die Idee. Das wollen wir versuchen, uns immer zu erhalten, dass wir Freiheit behalten und uns alles erlauben und nicht irgendwie eben auch zum Beispiel uns erlauben, in einem Jahr nur ein Buch zu machen oder in vielleicht auch mal in einem Jahr keins und dann wieder zwei im nächsten Jahr oder sowas. Also das, also nicht nach den Spielregeln zu spielen oder die möglichst weiterhin nicht gut genug zu kennen und einfach das zu machen, was für uns gut passt, das ist, glaube ich, das Ziel, weil sonst kann das Ganze natürlich auch in so eine gewisse Überforderung kippen, ne? Also wenn man selber schreiben will und dann will man noch verlegen und auf der Suche sein nach tollen Texten oder IllustratorInnen oder so. Das ist schon auch Arbeit, die wir uns damit natürlich machen und keine Einkommensquelle, die wir uns schaffen unbedingt. Und also insofern glaube ich, ist das, woran wir uns immer wieder erinnern müssen, dass wir haben das ins Leben gerufen und wir wollen es auch gestalten.
Ich habe noch eine allerletzte Frage, weil ich sie vorher schon gestellt habe, ganz kurz. Wie reagieren Kinder auf eure Geschichten? Oder Jugendliche? Also sprich das Zielpublikum.
Naja, also erstens haben wir ja gar kein Zielpublikum.
Ja, jedenfalls das wusste ich, dass das kommt.
Und dann so individuell, wie halt die Menschen sind, ne? Egal auch wie alt sie sind, kann man nicht sagen. Also manchmal finden die das super ätzend, manchmal geht die völlig ab. So wie bei jeder anderen Lesung auch, ne? Man ist ja, ich meine, also da spüren wir es ja, ne, bei den Lesungen. Und da muss man schon auch sagen, dass da einem ja erstmal immer ein eher, tendenziell eher gewogenes Publikum sitzt, weil so sind, also so in so, wenn man in vor Klassen liest oder so, ist ja nochmal anders, ne? Die sind dann da ja nicht unbedingt freiwillig.
Ja.
Trotzdem ist es ja so, man hat da immer die Möglichkeit, als Mensch aufzutreten, und ich habe immer das Gefühl, also selbst wenn die eigentlich denken, Lesung, Buch, dann sehen die am Ende ja trotzdem irgendwie einen Menschen auf der Bühne stehen, der sich da verausgabt. Und das, glaube ich, kann ich für uns beide sagen, wir nehmen auch die Lesung einfach wirklich sehr ernst. Wir machen uns da viele Gedanken vorher, wie wir uns selber da auf der Bühne verhalten und inszenieren, wie wir diese Lesung da, diesen Text präsentieren. Und dann verausgaben wir uns da auch schon ganz schön. Ne? Also wir geben uns da, werfen uns da ganz schön in die Kurve. Und das ist so meine Erfahrung, ne? Wenn die Leute merken, dass man, auch wenn man da voll den Quatsch macht, aber dass man das mit irgendwie Herzblut und Werf macht, dass die, dann grätschen die einem in der Regel nicht dazwischen und finden es irgendwie blöd und sabotieren das, sondern selbst wenn die eigentlich denken, pff, ist nichts für mich, bleiben die einem so ein Stück weit gewogen.
Ich schließe mit einem Zitat. Gekonnt, gewitzt, zum Schreien komisch, klug, anspielungsreich für große und für kleine Leser, kunstvoll und doch wie locker aus dem Ärmel geschüttelt. Das macht so viel Spaß und ist so clever. Das hat Finn-Ole Heinrich über Brums, sie nannten ihn Ameise, das neue Buch von Dieter Zipfel, geschrieben. Tausend Dank für dieses tolle Gespräch und für das intensive Miteinander Gedanken in den Topf werfen. Das
tausend
war toll.
Dank dir. Das war ganz Danke schön.
Danke dir. Danke. Ich muss jetzt noch kurz, ich kann das nicht einfach so stehen lassen. Dieter war dagegen, dass das hinten auf dem Buch draufsteht. Ich fand es so blöd, dass schon wieder ich was auf ihr Buch hinten draufschreibe.
Aber aus deinem Mund hört es sich sehr schön an.
Das freut mich. So, ich gehe jetzt rüber ins Wohnzimmer und küsse dich drauf.
Ja, siehst du, das kann ich jetzt leider nicht, aber in Gedanken umarme ich euch beide sehr.
Ja, ich dich auch. Ja,
zurück.
Ciao. Ciao.
Das war's für heute. Das war das Gespräch mit den AutorInnen Dieter Zipfel und Finn-Ole Heinrich. Ich bedanke mich sehr herzlich. Und ich danke wie immer euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, über die wir heute gesprochen haben und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und wenn ihr nach frei bleiben weiter geistern wollt, dann folgt uns doch bei Instagram. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich freue mich auf Lesen und Lesen lassen und auf euch. Und dann, so viel sei verraten, ist unter anderem Brums, sie nannten ihn Ameise, von Dieter Zipfel mit dabei. Bis dahin, passt auf euch auf. Tschüss.